Liebe Gemeinde, wenn wir unter unseren Zeitgenossen fragen würden, was ist Ihre größte Not? Dann würden viele antworten, meine größte Not ist meine Einsamkeit. Viele, viele einsame Menschen unter uns. Der Dichter Hermann Hesse hat unser Leben mit einer Wanderung durch den Nebel verglichen, in dem keiner den anderen sieht. Seltsam, im Nebel zu wandern, Leben ist einsam sein. Kein Mensch sieht den anderen, jeder ist allein. Der Schöpfer hatte es anders vorgesehen. Der Schöpfer hat schon am Anfang der Bibel gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann erschafft Gott dem Adam die Eva. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Damit ist nicht gesagt, nur wenn einer verheiratet ist, kann er ein erfülltes Leben haben. Mitnichten. Das Neue Testament kennt durchaus den Stand der Alleinstehenden, die wir ja modern Singles nennen. Und Singles können ein ebenso erfülltes Leben haben, ganz klar. Letzten Sonntag haben wir einen der berühmtesten Alleinstehenden der Bibel kennengelernt, den Apostel Paulus. Und dass er alleine blieb, das hing nicht notwendigerweise mit seinem Apostelamt zusammen. Die römische Kirche lehrt ja, dass Priester unverheiratet bleiben müssen. Das steht aber so nicht in der Bibel. Das wird von der Bibel nicht gefordert. Und es war eine Folge der Reformation, dass die Pastoren dann heiraten konnten. Und das haben Luther und viele seiner Freunde ja auch getan. Petrus war auch verheiratet. Er war sowohl Apostel als auch Ehemann, wenn Sie so wollen. Und Familienvater. Und Paulus hatte keine eigene Familie. Paulus hat sich freiwillig für diesen Weg entschieden, weil er persönlich meinte, mit dieser Lebensform noch besser Christus dienen zu können. Das war seine persönliche Entscheidung. Aber auch für Paulus bedeutete das nun keineswegs, dass er einsam war. Und spätestens bei seiner Bekehrung, da bekam er eine neue Familie, die Gemeinde Jesu Christi. Und das ist auch der Titel über unseren Predigttext heute, Neue Gefahren und neue Gefährten. Neue Gefahren und neue Gefährten. Und damit wir uns nicht missverstehen, die Bibel unterscheidet deutlich zwischen Privatfamilie und Gemeindefamilie. Also die Gemeinde Jesu ist keine Sekte, in der alle privaten Bindungen unwichtig werden und einer Organisation geopfert werden sollen. Das ist die Gemeinde keineswegs. Wie das etwa bei der Bader-Meinhof-Bande der Fall war in den 70er Jahren, als diese Terroristen in den Untergrund gingen, etwa Ulrike Meinhof, als sie abtauchte, um den Staat mit Terrorakten zu bekämpfen, da schob sie ihre Kinder, ihre beiden Zwillinge einfach ab. Zunächst in ein Barackenlager zu Genossen nach Sizilien und später wollte sie die beiden 8-jährigen Mädchen dann in ein Waisenkinderheim der PLO nach Jordanien bringen lassen, was bedeutet hätte, dass sie sie niemals wieder gesehen hätte. Das ist dann durch Bekannte verhindert worden, unter anderem durch den Journalisten Stefan Aust. Also die Bibel dagegen hält die Privatfamilie hoch. Sie opfert sie nicht einer Organisation. Das ist ganz wichtig. Die Familie soll geschützt werden, sie soll gepflegt werden. Nur der ist ein guter Gemeindeleiter, sagt Paulus, der auch gut für seine eigene Familie sorgt, der sich, wenn er hat, gut um seine eigene Frau und seine eigenen Kinder kümmert. Nur der ist ein guter Gemeindeleiter. Nur wer für seine eigene Familie gut sorgt, der wird das auch für die Gemeindefamilie tun. Ganz klar. Und darum ist es falsch zu sagen, ich kümmere mich um die Gemeinde, dann wird Gott sich schon um meine Familie kümmern. Ich muss mich um beides kümmern. Also, die Bibel hält die Privatfamilie hoch. Die eigene Familie bleibt immer wichtig. Und doch, wenn einer Christ wird, bekommt er noch, wenn Sie so wollen, eine zweite Familie dazu. Auch die Gemeindefamilie ist von Jesus vorgesehen. Und zwar verbindlich. Die Bibel beschreibt das mit vielen Bildern. Das ist die Herde, die dem Hirten Jesus nachfolgt. Oder das sind die Reben, die am Weinstock Jesu Christi zusammen gefügt sind. Oder es sind die verschiedenen Gliedmaßen, die zusammen einen Körper bilden, bei dem Jesus Christus das Haupt ist. Es sind lauter Bilder für die Familie der Gemeinde, die Jesus so vorgesehen hat. Und das heißt, wenn einer Christ wird, dann kommt er erstmal zu Jesus und er wird Gottes Kind. Und damit wird er ein Teil der Familie Gottes, ein Teil der Familia Dei. Keine Einzelkämpfer sind Christen, sondern Familienmitglieder Gottes. Das ist eine Tatsache. Meine Kinder konnten sich nicht aussuchen, in welche Familie sie reinkommen, sondern sie waren Teil meiner Familie. Und so ist das auch in geistlicher Hinsicht. Wer Gottes Kind wird, der gehört damit zu Gottes Familie. Der ist dann Mitglied der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Das ist ein Fakt. Das ist so. Und in der Praxis ist das natürlich nicht immer ganz einfach. Denn die Gemeinde Jesu Christi besteht aus lauter Menschen. Und wo Menschen sind, sind auch Probleme. Gibt es menschliche Probleme? Da menschelt es. Da gibt es natürlich auch viel Schönes. Eben beides. Und das hat auch der Apostel Paulus von Anfang an erfahren. Letzten Sonntag hatten wir gesehen, wie er Christ geworden war. Das war zunächst nur eine Sache zwischen ihm allein und Jesus. Zwischen ihm und dem Herrn Jesus Christus. Paulus hat die reformatorische Entdeckung 1500 Jahre vor Martin Luther gemacht. Dass er begriff, mit meinem Leben, so wie es ist, kann ich vor dem heiligen, lebendigen Gott nicht bestehen. Und wenn ich mich noch so sehr anstrenge und wenn ich noch so viele gute Werke tue und wenn ich noch so fromm lebe, vor dem heiligen Gott ist es nie genug. Aufgrund meines oft so finsteren Herzens. Aufgrund meines sich immer wieder bahnbrechenden Unglaubens. Aufgrund meiner Eigensucht und Eitelkeit. Aufgrund all dessen, was ich als Sünde in mir trage. Und dann kam er zu dieser befreienden Erkenntnis, Jesus genügt. Er hat bezahlt für meine Schuld am Kreuz von Golgatha. Und dadurch darf ich jetzt frei sein. Ich darf Gottes Kind sein. Ich darf ein Bürger des Himmels sein, schon hier auf Erden. Und ich darf gewiss sein, dass er mich sicher ans Ziel bringt. Diese befreiende Erkenntnis hat Paulus lange vor Luther gemacht. Und deswegen hat Luther auch die Schriften von Paulus so besonders geliebt. Und der Unterschied zwischen Luther und Paulus war nur, dass Luther es eher gemerkt hat, dass er verloren war. Paulus dachte ja bis zu dem Zeitpunkt vor Damaskus, als Jesus ihm begegnete, bei ihm sei alles okay. Und er wurde gewissermaßen von einem Moment auf den anderen von Jesus verwandelt. Bei Martin Luther war es so, dass eine lange Zeit der Suche dem vorausging, dass er an sich selbst verzweifelte. Luther war viel realistischer als Paulus. Er begriff, welche Finsternis in seinem Herzen lauerte. Und dann war es für ihn die Befreiung, als er erkannte, Jesus genügt. Er hat alles für mich getan und er beschenkt mich mit seiner Gerechtigkeit und mit seiner Vergebung. Und so sind dann Paulus und Luther zum selben Herrn, Jesus Christus, gekommen und sie wurden gerettet. Das war eine Sache zwischen ihm und Jesus Christus. Wenn du Christ geworden bist, dann war das eine Sache allein zwischen dir und dem Herrn Jesus Christus und niemandem sonst. Aber auch Paulus blieb menschlich nicht allein. Und er dürfte dankbar dafür gewesen sein. Und der erste Mensch, der ihn anspricht, sehen Sie mal in Vers 17, der nennt ihn Bruder. Saul, Bruder, wörtlich. Hier ist es sehr schön übersetzt bei Luther. Lieber Bruder Saul, Vers 17, sagt Hananias. Das sind wahrscheinlich die ersten Worte, die er aus christlichem Munde hört. Saul, mein Bruder. Vers 17. Überlegen Sie, wie gut das dem Paulus getan haben muss. Hier, da spielt irgendjemand an den Lichtern herum. Das ist da hinten im Gang noch ein Schalter. Den müssen wir irgendwann nochmal taublegen. Ja, also stilllegen. Also, das war jedenfalls das Erste, was Paulus zu hören bekommt. Saul, mein Bruder. Und überlegen Sie mal, was das hieß. Ne? Nach allem, was er den Christen angetan hatte. Diese Begrüßung, Saul, mein Bruder. Das ist schon bewegend. Und damit ist auch einer der Ehrentitel genannt, mit denen die Christen in der Bibel bezeichnet werden. Sie sind untereinander Brüder. Brüder und Schwestern natürlich auch in seinen Briefen. Wenn Paulus ganze Gemeinden anspricht, dann verwendet er meistens die männliche Anrede. Nicht, weil er damit die Frauen ausschließen will. Das ist kein exklusiver Begriff, sondern weil er damit alle einschließen will. Der Bruderbegriff ist ein inklusiver, ein einschließender Begriff, weil die Männer in ihren Familien und in der Gemeinde die Leitungsverantwortung von Gott haben aufgrund der Schöpfungsordnung. Darum werden die Brüder angesprochen und mit ihnen wird die ganze christliche Gemeinde angeredet. Und so ist es auch hier. Aber hier in Vers 17 wird natürlich Paulus zunächst ganz persönlich als Bruder angesprochen. Und schauen Sie, dann legt der Hananias ihm die Hände auf. In Vers 17. Hananias ging und kam in das Haus und legte ihm die Hände auf und sprach, lieber Bruder Saul. Und damit will er ihm das symbolisch bekräftigen. Jesus will dich segnen. Jesus will dich beschützen. Jesus will dich auch von deiner Blindheit wieder gesund machen. Und es ist auch eine Geste der Identifikation. Da kommt der Hananias und legt dem Paulus die Hände auf und sagt, wir gehören zusammen. Wir gehören jetzt in denselben Stall. Wir gehören demselben Herrn. Sei willkommen, mein Bruder. Herzlich willkommen. So wird der Verfolger Saulus zum Bruder Saulus. Und daran, wie die anderen Brüder nun mit ihm umgingen, wie sie den Paulus aufnehmen oder zunächst auch nicht aufnehmen, daran können wir einiges lernen für unser Miteinander in der Gemeinde hier. Und dazu möchte ich Sie sehr herzlich einladen heute Morgen, dass wir genau hinschauen und fragen, was waren das für Brüder? Was waren das für Brüder? Der Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt, der gibt uns ein sehr farbiges Porträt dieser Brüder, auf die der Paulus stieß, als er in die Gemeinde kam. Und wir wollen uns jetzt anschauen, was das für Brüder gewesen sind. Das Erste, was wir sehen, wenn Sie mitschreiben wollen, es waren zugerüstete Brüder. Und zwar von Jesus zugerüstet, von Jesus vorbereitet. Vers 10 geht's los. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach Hananias. Und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr Jesus aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die Gerade heißt. Die gibt's übrigens heute noch. Dort in Damaskus und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn sie erbetet. Und er hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er sehend werde. Also zugerüstete Brüder sind das. Das Beispiel dafür ist Hananias. Von ihm wissen wir nicht viel. Wahrscheinlich war er ein ganz normales Gemeindemitglied. Von ihm wird hinterher auch nicht mehr viel berichtet. Keine besonders auffällige Person nach menschlichem Ermessen. Und doch geht er hier in die Kirchengeschichte ein. In dieser kritischen Situation hat Jesus eine besondere Aufgabe für ihn. Da schickt er ihn zu Paulus. Da schickt Jesus keinen Apostel, sondern er schickt diesen Hananias. Und er schickt diesen Hananias nicht kalt in diesen Dienst hinein, unvorbereitet, sondern er rüstet ihn dafür zu. Und deswegen spricht Jesus den Hananias extra an. Und Hananias macht deutlich, ja, ich bin bereit, Herr, hier bin ich. Und dann kriegt er diese geografische Angabe. Und Jesus sagt, geh da hin und mach das und red mit dem. Sie müssen sich vorstellen, nach seiner Bekehrung, da war der erblindete Saulus zunächst also im Hause dieses gewissen Judas untergekommen. War vielleicht jemand aus seinem früheren jüdischen Bekanntenkreis. Da haben sie ihn erstmal gewissermaßen geparkt. Er konnte ja nicht sehen, er war ja noch blind. So ist er in dieser sogenannten geraden Straße gelandet. Aber jetzt braucht er ja dringend geistliche Hilfe. Er braucht ja jetzt Austausch. Er muss ja jetzt darüber nachdenken, wie soll es weitergehen? Was sind die nächsten Schritte? Er braucht ja Vergewisserung dieses Weges. Er braucht ja Brüder, die ihm helfen, die ihm unter die Arme greifen. Das braucht er jetzt. Er muss sich, wir würden heute sagen, der Paulus muss sich völlig neu sortieren. Von einem Moment auf den anderen hat Jesus sein Leben völlig aus den Angeln gehoben. Und jetzt muss sich Paulus völlig neu sortieren. Und der erste Bruder, den Jesus als Unterstützung vorgesehen hat, ist Hananias. Für wen hat Jesus dich als Unterstützung vorgesehen? Welchen Bruder, welche Schwester sollst du möglicherweise beraten, begleiten, ermutigen, stärken? Das muss ja nicht immer eine lange Begleitung sein. Hier bei Hananias war es eigentlich nur diese Aktion. Zu wem will der Herr dich schicken? Wem sollst du ein zugerüsteter Bruder werden, der andere ermutigt und berät und tröstet und unterstützt? Hast du dich das schon mal gefragt? Schauen Sie, damals gab es noch keine fertige Bibel und deshalb hat Jesus in dieser Übergangszeit, in der so viel Neues durchgesetzt werden musste, oft auf so spektakuläre Weise gehandelt, durch Visionen, durch Stimmen, die die Leute hörten. Das war damals in dieser Übergangszeit üblich, aber für uns gibt's die fertige Bibel. Und wenn Jesus dich zu einem Menschen schickt, um ihm ein Bruder zu sein, dann bereitet und rüstet Jesus dich auch zu. Dann gibt er dir die nötigen Ideen, dann redet er durch die Bibel zu dir. Und manchmal rüstet Jesus uns zu, ohne dass wir es merken. Jedenfalls Hananias wird vorbereitet. Allerdings, als er dann hört, was Jesus mit ihm vorhat, wofür Jesus ihn zurüsten will, da wird er doch sehr vorsichtig. Und ich muss sagen, das ist erstmal sympathisch, dass der Hananias hier etwas zurückzuckt. Ja, der überschätzt sich nicht. Der weiß um seine eigenen Grenzen. Und das sollten wir auch tun. Wir sollten schon sehen, was wir können und was wir nicht können. Und ich kann mir vorstellen, der Hananias, der hat gleich gedacht, warum schickt der Herr Jesus nicht gleich einen Apostel? Der will das doch viel besser machen, der hat doch viel mehr Erfahrung. Warum schickt er nicht den zum Paulus? So ein schwieriger Fall. Und hier entdecken wir ein zweites Merkmal, was uns Brüdern und Schwestern manchmal anhängt, was uns begleitet. Wir sind nicht nur zugerüstete Brüder, sondern wir sind auch zweitens manchmal zögerliche Brüder. Das ist das zweite Stichwort, zögerliche Brüder. Als Hananias die Tragweite des Auftrags erkennt, da zuckt er erstmal zurück. Hier Vers 13. Hananias aber antwortet, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Also weißt du nicht, Herr Jesus, was das für ein Himmelfahrtskommando ist, auf das du mich da schicken willst? Und übrigens sehen Sie hier zwei weitere Ehrentitel der Christen. Wir hatten gesehen, wir sind Brüder. Und dann, was sagt Hananias hier? Deine Heiligen sind wir, also ausgesondert, geheiligt für Gott. Wir gehören ihm und nicht mehr zur Welt. Und was sind wir noch als Christen? Die deinen Namen anrufen. Christen sind Leute, die den Namen Jesu anrufen, die in einer persönlichen Lebensverbindung mit dem Herrn Jesus stehen. Und das war sicher das Erste, was sich an dem Gebet des Paulus änderte, dass er auch zu Jesus betete. Nicht nur zum Vater im Himmel, sondern auch zu Jesus, die deinen Namen anrufen. Und diese Ehrentitel nennt Hananias hier. Und trotz dieser Ausstattung sind wir oft noch so zögerliche Brüder. Hananias, der sagt, ich weiß nicht, ob ich da wieder lebend rauskomme. Natürlich, wir sollen keine Kamikaze-Christen sein. Auch Jesus hat gesagt, wir sollen die Kosten überschlagen. Wir sollen die Dinge genau und nüchtern bedenken, die wir tun. Wir sollen nicht mutwillig Konflikte heraufbeschwören. Das ist alles richtig. Aber hier ging es ja nicht um eine eigenmächtige Kurzschlussreaktion des Hananias. Jesus hatte ja einen klaren Auftrag erteilt. Jesus hatte ihn darauf vorbereitet. Und trotzdem dieses Zögern. Könnte es sein, dass Jesus schon länger einen Auftrag für sie bereithält? Könnte es sein, dass Jesus sie schon länger vorbereitet für einen bestimmten Dienst, aber sie zögern noch? Es war für Paulus ungemein wichtig, dass Hananias schließlich gehorchte. Und zwar nicht nur für Paulus wichtig, es war für die ganze Kirchengeschichte wichtig. Wo zögerst du? Aber Jesus lässt nicht locker. Jesus hört sich die Einwände des Hananias an, obwohl der Hananias Jesus ja nichts Neues erzählt. Also wer wusste besser als Jesus, was mit Paulus alles los war? Ja, schauen Sie mal, wie der hier sagt. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin. Ich weiß, Hananias. Aber dieser Paulus ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss um meines Namens willen. Und das ist so schön, da fasst Hananias sich ein Herz. Er fasst sich ein Herz, der Knabe, und er überwindet seine Angst. Und so wird er wahrscheinlich der erste Christ, der dem Paulus anreden darf. Eine großartige Situation. Wissen Sie, es gibt Situationen, da ist uns klar, jetzt musst du es machen. Du musst es jetzt machen. Und dann bleibt nur eins, dass wir unser Herz in beide Hände nehmen, dass wir ein Gebet zum Herrn schicken und sagen, Herr, jetzt muss es sein, durch, es geht jetzt auf deine Verantwortung und bitte steh mir bei und bekenn dich dazu. Und so macht's der Hananias hier. Und schauen Sie mal, wie Hananias diese Aufgabe löst, das zeigt, dass Jesus genau den Richtigen ausgesucht hatte. Denn jetzt findet er diese wunderbaren Worte in Vers 17 und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte ihm die Hände auf und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg bisher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und zugleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend und er stand auf und ließ sich taufen. Das hat ihm also der Hananias auch noch erklärt, wie sich das mit der Taufe verhält. Und er nahm Speise zu sich und stärkte sich. Also Jesus beglaubigt das, was Hananias sagt. Und dann kann Paulus wieder sehen. Und Lukas, der Arzt, der das schreibt, der verwendet hier eine medizinische Begrifflichkeit, es fiel ihm die Schuppen von den Augen. und er konnte wieder was erkennen. Und dann kann Saulus einige Tage dort in Damaskus bleiben, er kann wieder zu Kräften kommen, Vers 19, er nahm Speise zu sich, er stärkte sich und Saulus blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und wir können uns das richtig vorstellen, mit jedem Tag, wo er dort ist, wird sein Glaube fester, wird sein Herz gewisser, die Bruderschaft tut ihm gut, die Gemeinschaft tut ihm gut, sie essen gemeinsam, sie beten gemeinsam, sie studieren wahrscheinlich gemeinsam das Alte Testament, sie singen zusammen, sie haben eine stärkende Gemeinschaft, eine ganz wichtige Zeit für den Paulus dort. Und schauen Sie mal, wozu das führt. Nach kurzer Zeit, Vers 20, da steht, alsbald, da hält es ihn schon nicht mehr im Haus. Da treibt es ihn dazu, seine neue Entdeckung, die Entdeckung des Herrn Jesus, auch seinen Volksgenossen mitzuteilen. Er geht in die Synagogen, Vers 20, er geht, Vers 22, zu den Juden. Und ich habe diese Verse ja schon am letzten Sonntag behandelt, 20 bis 22, und deswegen sind die hier klein gedruckt. Und nur kurz zur Erinnerung, Paulus hat jetzt sein neues Predigtthema gefunden und das wird sein Lebensthema bleiben bis zum Schluss seines Lebens. Jesus, der Sohn Gottes, Jesus, der Messias, der versprochene Retter. Jesus ist alles. Jesus ist der Herr. Und du brauchst Jesus. Und schauen Sie, er setzt jetzt alles ein. Seine ganze Ausbildung. Er kannte das Alte Testament wie seine Westentasche. Seine ganze Begabung, seine ganze Leidenschaft, seinen ganzen Eifer. Er setzt jetzt alles ein, um zu Jesus zu rufen. Und auch die Reformation war von Anfang an eine Predigtbewegung. Wenn ein Mensch erkennt, welchen unendlichen Wert die Heilige Schrift hat, wenn ein Mensch begreift, wie sehr jeder Jesus braucht, um am Ende nicht in die Hölle zu kommen, wenn ein Mensch ergriffen wird von der Liebe Christi, dann treibt es ihn. Und wer die Begabung und den Auftrag von Gott dazu hat, den treibt es dann auch zum Predigen. Und so war die Reformation von Anfang an Predigtbewegung. Und wenn wir reformatorische Gemeinde sein wollen, dann müssen wir predigende Gemeinde sein. Hier am Sonntag, aber auch in unserem Alltag, wo wir auch gesprächsweise das Wort Gottes weitergeben. Und schauen Sie, einige Tage später bricht Paulus dann zur nächsten Reise auf. Und jetzt ist ganz interessant, ich bitte Sie, das ist die komplizierteste Stelle der Predigt, die jetzt kommt. Wir bekommen nämlich von Paulus selbst eine interessante Zusatzinformation, noch was zwischen Vers 22 und Vers 23 geschieht. Das sagt uns Paulus selbst im Galaterbrief. Da sagt Paulus nämlich in Galater 1, Vers 17, ich zog hin nach Arabien. Das ist nicht unser Arabien, sondern das war Arabia im Süden von Damaskus, etwa bis zur Sinai-Halbinsel das Gebiet. Da zog Paulus für einige Zeit dorthin und ich kam dann wiederum nach Damaskus. Und nach 3 Jahren ging ich dann nach Jerusalem. Und wenn die Juden sagen 3 Jahre, dann wird immer das erste und das letzte Jahr mitgerechnet. Also ist es für uns ein realer Zeitraum von 2 Jahren, der damit gemeint ist in der Regel. Also etwa von 35 bis 37 oder so. So, das kommt zwischen Vers 22 und Vers 23. Also nach dieser Zeit in Damaskus macht Paulus eine Reise nach Arabien, hat dort wahrscheinlich auch schon gepredigt, hat etwas Ruhe auch gefunden, ist dann nach Damaskus zurückgekehrt und da setzt Lukas dann wieder ein. Nach mehreren Tagen schreibt er hier, das ist eine unbestimmte Zeitangabe, das heißt nach längerer Zeit. Und die Menge-Übersetzung übersetzt diese Worte nach mehreren Tagen sehr gut mit, als eine geraume Zeit vergangen war. So muss man diese ersten Worte von Vers 23 übersetzen, als eine geraume Zeit vergangen war. Und das sind diese 2 Jahre, von denen der Galaterbrief spricht. Also, Paulus ist wieder nach diesen 2 Jahren wieder nach Damaskus zurückgekommen und er hat dann gepredigt und am Ende dieser 2 Jahre, was passiert da? Da wird es für Paulus sehr eng in Damaskus. Die jüdischen Volksgenossen, die wollen seine öffentlichen Predigten nicht mehr länger hinnehmen, die halten das schlichtweg nicht mehr aus. Und denen reicht's jetzt. Die sagen, immer dieser Jesus, immer diese Behauptung, dass unser Gesetz nicht reicht, jetzt ist's genug. Jetzt werden wir dem Kerl das Maul stopfen. Jetzt werden wir ihn um die Ecke bringen. Und die Sache kommt raus, Vers 24, aber es wurde Saulus bekannt, dass sie ihm nachstellten. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Damaskus war umgeben von einer großen Stadtmauer und wenn man raus wollte, musste man irgendwie durch die Tore raus. Und wir haben sie bewacht und haben gesagt, durch irgendein Tor muss er ja kommen, durch irgendeine dieser hohlen Gassen und dann haben wir ihn. Das war ihr Plan. Und der Apostel sitzt in der Falle. Der Apostel sitzt in Damaskus in der Falle. Das ist die Situation. Und gut, dass er Brüder hat. Vers 25. Da nahmen ihn aber seine Jünger, also seine Mitchristen, seine Helfer, bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab. Das ist eine sehr dramatische Situation. Paulus hat diesen Zwischenfall übrigens später im 2. Korintherbrief bestätigt. Das können Sie nachlesen, 2. Korinther 11, Vers 32, da beschreibt Paulus genau das Gleiche. Da sagt er, in Damaskus bewachte der Statthalter des Königs die Stadt der Damaszener und wollte mich gefangen nehmen. Und ich wurde in einem Korb durch ein Fenster die Mauer heruntergelassen und entrann seinen Händen. Also hier hat sich gewissermaßen die Stadtverwaltung von Damaskus mit der jüdischen Gemeinde zusammengetan und sie wollten dem Paulus beide einen Kopf kürzer machen. Und übrigens zeigt das Beispiel noch etwas. Christen müssen sich ihren Gegnern nicht einfach wehrlos ergeben. Ist auch interessant. Klar, wir dürfen nicht mit Gewalt für unseren Glauben kämpfen. Das hat der Herr Jesus uns gründlich verboten. Aber als Paulus von den Mordplänen erfährt, da sagt er nicht schwärmerisch, ach, ich gehe ihnen einfach entgegen und lass mich verhaften und wenn Gott es will, kann er mich ja davor bewahren. Klar hätte Gott ihn davor bewahren können. Aber wir sollen auch mitdenken. Wir sollen auch unseren Verstand einsetzen, unsere Verantwortung wahrnehmen. Wir sollen realistisch und nüchtern mit unseren Situationen umgehen. Und es wäre unnüchtern gewesen, etwa wenn wir am vorletzten Donnerstag bei dem Vortrag in der Uni darauf verzichtet hätten, die Polizei zu rufen. Das wäre völlig unnüchtern und schwärmerisch gewesen. Und so verhalten sich die Christen auch hier. Sie überlegen, wie können wir den Paulus jetzt hier rausbringen aus der Stadt. Sie entwickeln einen Fluchtplan und sagen, wenn Gott das will, dann wird es klappen. Und sie stecken ihn in den Korb und lassen ihn dann hier die Mauer runter. Und Paulus macht sich auf den Weg südwärts zu den Brüdern nach Jerusalem. Er ist wieder auf Reisen. Und ich kann mir vorstellen, er ist jetzt bestimmt gespannt drauf, einige Brüder in Jerusalem kennenzulernen. Er ist Petrus noch nicht begegnet. Er hat den Jakobus noch nicht persönlich getroffen. Jetzt geht's auf nach Jerusalem. Natürlich, im Nacken hat er die Verfolger. Und die Straße von Damaskus nach Jerusalem, etwa 300 Kilometer, müssen wir rechnen, mindestens Reisekilometer. Und dann kommt Paulus erschöpft in Jerusalem an, von den Strapazen der Reise sicherlich ganz schön mitgenommen. Und wen sucht er? Er sucht die Brüder. Und jetzt sehen Sie, was geschieht, Vers 26. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Und hier trifft Paulus drittens auf zurückweichende Brüder. Erstens zugerüstete Brüder, zweitens zögernde Brüder und jetzt drittens zurückweichende Brüder. Schauen Sie mal her, in der Gegend hat er noch nicht gepredigt. Das ist ja seine erste Jerusalem-Reise nach seiner Bekehrung. Hier hat er noch keinen christlichen Freundeskreis. Klar, hier sind die alten Seilschaften aus seiner Rabbinerzeit, wenn Sie so wollen, aus Studienzeiten. Seine Studienfreunde, die mit ihm von Gamaliel gelernt haben, aber die waren ja jetzt eher gefährlich für ihn. Die waren jetzt zu seinen Gegnern geworden. Und die Brüder, die er dringend sucht, die er dringend braucht, auf die er sich freut, auf deren Hilfe er hofft, die haben Angst vor ihm. Die halten ihn für einen Schauspieler. Der tut nur so, als ob er sich bekehrt hätte. Alles nur Vorwand. Das ist ein trojanisches Pferd. Der kommt rein in unsere Gemeinde und dann zerstört er sie von innen. Seht euch in Acht, nehmt euch in Acht vor Paulus. Die fürchten, dass der Paulus nicht die Seiten gewechselt hat, sondern nur die Taktik. Nach dem Motto, erst hat er es mit Gewalt versucht und jetzt versucht er es mit Tricks. Jetzt stellt er sich bekehrt. Er ist ein Wolf im Schafspelz. Lass ihn bloß nicht rein in die Gemeinde. Und schauen Sie, das hat es in der Kirchengeschichte immer wieder gegeben. Zum Beispiel die Geschwister aus der Sowjetunion haben uns dazu manches erzählen können, dass sich KGB-Spione in die Gemeinde eingeschlichen haben, um die Veranstaltung und die Geschwister zu verraten. Das ist immer wieder geschehen. Oder auch, dass schwankende Gemeindeglieder dazu verführt wurden, die Seite zu wechseln und mit der Stasi zusammenzuarbeiten. Der Evangelist Theo Lehmann hat erzählt von einem seiner besten Freunde, ein Ehepaar, mit dem Lehmanns zusammen Heiligabend oft gefeiert haben. Und dieser beste Freund hat sich im Nachhinein als ein Stasi-Spitzel erwiesen, als er schon tot war. Überlegen Sie sich das mal, was das bedeutet, in der unmittelbaren Nähe. Und Theo Lehmann fiel dann ein, er sagt, ja, Menschenskinder, wenn er, kurz bevor er ging, ist er meistens noch mal für längere Zeit auf der Toilette gewesen. Jetzt im Nachhinein fällt mir das auf. Da hat er wahrscheinlich sich die entscheidenden Informationen aufgeschrieben, um sie nicht zu vergessen. Und hat dann Theo Lehmann über Jahre hinweg brutal als Freund an die Stasi verraten. Das passiert in der Gemeinde Jesu immer wieder. Und von daher lässt sich die Angst der Jerusalemer Christen auch irgendwie nachvollziehen. Klar. Allerdings fragt man sich auch, nun gut, immerhin sind doch 2 Jahre seit der Bekehrung vergangen. Das hat sich doch, müsste sich doch rumgesprochen haben, dass Saulus sich wirklich bekehrt hat. Ja, aber überlegen Sie mal, die Kommunikation war damals nicht so schnell wie heute. Die konnten nicht einfach mal zum Handy greifen und fragen, was da los war. Und ich bin überzeugt, die Leitung der Gemeinde, also Petrus und Jakobus und so weiter, die wussten das. Die wussten Bescheid, die hatten das mitbekommen. Aber doch nicht alle Christen. Und Paulus ist ja offensichtlich auch nicht gleich an die Apostel rangekommen. Die Lage war doch ganz unübersichtlich. Schauen Sie mal, seit Pfingsten hatten sich doch Tausende von Menschen bekehrt. Es gab doch eine riesige Gemeinde. Es gab zig Hauskreise, wahrscheinlich mehrere regelmäßige Versammlungen. Es war doch eine total unübersichtliche Situation noch zu dieser Zeit, als Paulus da in Jerusalem ankommt. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht hat er da bei einem der Hauskreise angeklopft und die mussten erstmal vorsichtig sein. Er musste aber auch vorsichtig sein, der Paulus. Er musste doch damit rechnen, dass die alten rabbinischen Seilschaften noch funktionierten in Jerusalem, dass die schon längst von ihren Kollegen in Damaskus die Nachricht bekommen hatten, Achtung, Paulus ist auf dem Weg nach Jerusalem, wir haben ihn hier nicht erwischt, aber wenn er kommt, nehmt ihn gleich in Empfang und besorgt ihr das schmutzige Geschäft. Damit musste er doch auch rechnen. Das war doch eine total angespannte, unsichere Situation, in die er dort nach Jerusalem hineingekommen ist. Und umso mehr muss dem Paulus das Zurückweichen der Brüder wehgetan haben. Das muss ihm wahnsinnig wehgetan haben. Denn es war ja nicht nur ein Zurückweichen, es war auch ein Zurückweisen. Da kommt ein frisch Bekehrter und sie sagen, du bist gar kein echter Bekehrter. Liebe Gemeinde, wo stehen wir in der Gefahr, andere Brüder, andere Christen, die unsere Hilfe suchen, zurückzuweisen oder vor ihnen zurückzuweichen? Wo machen wir uns als Gemeinde unterlassener Hilfeleistung gegenüber Mitchristen schuldig? Das müssen wir uns immer wieder einmal fragen, uns prüfen vor dem Herrn. Wo unterlassen wir es, unseren Glaubensgeschwistern unter die Arme zu greifen, sei es hier vor Ort in Hannover oder sei es an anderen Stellen der Welt? Wie ist unsere Herzenshaltung gegenüber den verfolgten Christen etwa in anderen Ländern? Wo lassen wir Glaubensgeschwister im Regen stehen, die unsere Unterstützung brauchen? Das müssen wir uns fragen. Wo machen wir das vielleicht aus Bequemlichkeit oder aus Angst oder aus Unsicherheit, dass wir dort nicht helfen, wo wir mit Christen helfen könnten? Verstehen Sie, natürlich musste die Gemeinde ihre Leute, ihre eigenen Leute auch schützen. Das war ja auch richtig. Natürlich muss eine Gemeinde darauf achten, dass keine falschen Lehren in ihre Reihen eindringen. Das gehört zum Wächterdienst. Wir haben eine Verantwortung, die Gemeinde zu schützen, dass wir nicht anderer Sünden teilhaftig werden. Natürlich müssen wir da auch aufpassen. Natürlich müssen wir auch beim Abendmahl darauf achten, wer kann zum Abendmahl kommen und wer kann nicht zum Abendmahl kommen. Und auch wenn jemand, weil wir der Überzeugung sind, dass er in offenkundiger Sünde lebt, nicht zum Abendmahl kommt, dann dient das ja auch, um dem auch zu helfen, um Christi willen auf die Reinheit der Gemeinde zu achten, aber auch um den Betroffenen seelsorgerlich zu helfen. Wie nehmen wir da unsere Verantwortung wahr? Wir müssen prüfen als Gemeinde. Wir können nicht zu allem Ja und Amen sagen. Wir können nicht die Augen schließen und sagen, es wird sich schon irgendwie von selbst alles regeln. Und von daher war es richtig, dass sie aufgepasst haben in Jerusalem. Aber wir müssen immer wieder erklären, mit welchem Maßstab prüfen wir eigentlich. Ist es der Maßstab der Bibel? Oder sind es unsere Vorurteile? Ist es unser Geschmäckle? Ist es unsere Gewöhnung und unsere Tradition, an der wir alles messen? Das müssen wir immer wieder prüfen. Und lasst uns darauf achten, liebe Geschwister. Lasst uns dafür beten, dass wir rechtzeitig merken, wo Glaubensgeschwister unsere Hilfe brauchen. Und ganz besonders, wenn diese Glaubensgeschwister unter Druck stehen, lasst uns dafür beten, dass wir uns nicht der unterlassenen Hilfeleistung schuldig machen als Gemeinde. Lasst uns wach sein, lasst uns den Herrn fragen, lasst uns miteinander im Gespräch sein, dass wir erkennen, wer braucht unseren Zuspruch, wer braucht unsere Fürsorge, innerhalb und außerhalb der Gemeinde, in Hannover und im Ausland, dass wir nur nicht vor Gott als zurückweichende und zurückweisende Brüder befunden werden. Einsam und enttäuscht findet sich Paulus in Jerusalem wieder. Die alten Glaubensgenossen hat er verloren und die neuen wollen ihn nicht haben. Und dann kommt endlich Barnabas. Oh gut, dass es den noch gibt. Irgendwie muss der Mann mitbekommen haben, dass Paulus vor Ort ist. Paulus innerhalb der Mauern, intramuros. Und vielleicht hat einer der Hauskreisleute den Barnabas informiert und hat gesagt, hör mal her, da ist so ein Paulus gekommen, der behauptet, er sei Christ geworden. Wir wissen gar nicht, was wir damit machen sollen. Und dem Barnabas wird der Atem gestockt, haben wir gesagt. Meine Zeit, Bruder Paulus, Was haben sie mit dir gemacht? Und dann ist er heilfroh, als sie ihn endlich findet in dem Trubel von Jerusalem. Und dann stehen sich die beiden gegenüber. Und da merkt es Paulus, es gibt in Jerusalem nicht nur zurückweichende Brüder, sondern es gibt, und das ist das vierte, auch zupackende Brüder. Das ist das vierte, es gibt zupackende Brüder. Schauen Sie diesen herrlichen Vers 27 noch. Barnabas aber nahm ihn zu sich. Das heißt wörtlich, er nahm ihn an die Hand und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen hatte und dass er mit ihm geredet hatte und wie er schon in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Barnabas nahm ihn zu sich. Und wissen Sie, hier macht Barnabas seinem Spitznamen alle Ehre. Der richtige Name von Barnabas war eigentlich Chioses. Und wir erfahren schon in Apostelgeschichte 4, Vers 36, dass Barnabas ein ganz treuer Christ war, der auch einen Teil seines Besitzes der Gemeinde zur Verfügung stellte. Und dann steht in Apostelgeschichte 4, Vers 36, Joses aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes. Das bedeutet der Name Barnabas, Sohn des Trostes. Zupackende Brüder sind tröstende Brüder. Hananias war am Ende auch so ein zupackender Bruder geworden, nachdem er erst so ein zögerlicher Bruder war. Und Leute, das wollen wir auch sein. Wir wollen zupackende Brüder sein und Schwestern. Vielleicht kann jemand übersehen werden, der Trost und Rat und Hilfe braucht. Und was macht Barnabas? Er kommt und er stellt den Kontakt zu den Aposteln her. Er nimmt den Paulus, sagt, komm, ich bring dich jetzt erstmal ins Hauptquartier. Und dann nimmt er ihn mit und dann stellt er ihn vor. Und wir wissen aus Galater 1, dass es Petrus und Jakobus waren. Er stellt ihm Petrus vor, er stellt ihn Jakobus vor und sagt, das ist Paulus, darf ich vorstellen. Saulus sein hebräischer Name, Paulus sein römischer Name. Und ich weiß, dieser Paulus hat sich echt bekehrt. Er ist dem Herrn Jesus begegnet. Er hat zu Jesus gebetet. Er hat gepredigt in Damaskus. Er hat seinen Kopf riskiert in Damaskus. Dieser Paulus, er hat seinen Kopf für den Herrn riskiert. Er gehört zu uns und er kann predigen. Und er ist ein guter Theologe. Er ist unser Mann. Wir können uns auf ihn verlassen. Er gehört zu uns. So hat Barnabas für Paulus gut gesprochen. Er hat ihn eingeführt dort in die Theologenkreise, sage ich mal. Und das war die große Hilfe. Und die Apostel sind offensichtlich schnell überzeugt, denn wie in Damaskus darf Paulus jetzt auch in Jerusalem predigen. Und wie er in Damaskus frei und offen geredet hat, so redet er jetzt auch in Jerusalem frei und offen. Und es gibt eine besondere Zielgruppe, an die er sich wendet zunächst mal. Das sind die griechisch sprechenden Juden, die Hellenisten. Das war auch die Truppe, die der Stephanus vor allem im Blick gehabt hatte, und der war ja jetzt tot, auch durch Mitwirkung von Paulus, und an die wendet er sich jetzt zunächst, an die griechisch sprechenden Juden. Er kannte natürlich deren ganze Kultur, er kannte das ganze Lager. Und es ist interessant, schauen Sie, Petrus wird zu dem Zeitpunkt noch weniger verfolgt als Paulus. Mit Petrus, das kam später, einige Zeit später. Aber warum geht es hier in Jerusalem auch schon gleich wieder los mit der Paulusverfolgung? Ich denke, Paulus war den Juden ein besonderer Dorn im Auge, weil er ein Kronzeuge war aufgrund seiner Vergangenheit. Er hatte mal zu ihnen gehört und dann die Seiten gewechselt. Und das ist doch in vielen anderen Zusammenhängen auch so. Wenn einer zur Mafia gehörte, sagen wir mal, und dann auf die Seite der Mafia Jäger wechselt, dann ist der doch seinen früheren Genossen ein viel größerer Dorn im Auge, als wenn er von vornherein Polizist gewesen wäre. Und so ähnlich müssen wir uns das auch mit Paulus vorstellen. Er kannte deren Argumente aus dem FF und vor allem, er war ein lebendiger Beweis dafür, dass man rauskommen konnte aus diesem falschen Denken, dass man umkehren konnte. Er war die Anklage in Person für die Judaisten. Und deswegen haben sie ihn besonders gehasst, weil er mal zum theologischen Establishment gehört hatte. Und jetzt wollten sie die offenen Rechnungen begleichen. Und als er dann wieder voller Offenheit und Klarheit und Mut in Jerusalem predigt, Vers 28 und 29, er diskutiert mit den griechischen Juden, er beweist ihnen, dass Jesus der im Alten Testament angekündigte Messias ist, da heißt es hier wieder, und sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Also das Ganze wieder von vorne. Und das ist ja bei Moslems auch heute so, Konvertiten aus dem eigenen Lager werden besonders brutal verfolgt. Und wir bekommen noch eine interessante Information aus Galater 1, Vers 18. Wissen Sie, wie lange Paulus hier in Jerusalem war bei diesem Besuch? Ganze 15 Tage. Nicht länger. Ganze 15 Tage. Und nach 15 Tagen ist die Lage schon wieder hochexplosiv und er muss schon wieder flüchten. Und als die Brüder von der Gefahr hören, die sich da über den Paulus zusammenbraut, Vers 30, da heißt es, als dass die Brüder erfuhren, und schauen Sie hin, da geleiteten sie ihn nach Caesarea, dieser Hafenstadt am Meer, und schickten ihn weiter nach Tarsus. Da greifen die Brüder sofort ein, um ihn zu schützen. Und das ist das Letzte hier, was wir an diesen Brüdern erkennen. Es sind nicht nur zupackende Brüder, sondern es sind auch zuverlässige Brüder. Die sind wachsam. Und genauso wie die Mitchristen in Damaskus organisieren sie jetzt auch in Jerusalem eine einigermaßen sichere Flucht. Und dabei lassen die Brüder den Paulus, das ist auch ein interessantes Detail, schauen Sie, sie lassen den Paulus nicht alleine ziehen, sondern sie geben ihm eine Schutztruppe mit auf dem Weg. Ja, hier steht nicht einfach, sie schickten ihn nach Caesarea, sondern hier steht, sie geleiteten ihn nach Caesarea. Sie haben ihm also ihre Bodyguards mitgegeben. Das Wort, was da steht, heißt hinabführen. Sie führten ihn selbst nach Caesarea. Sie schickten ihm eine Schutztruppe mit und dann brachten sie ihn dort in diesen Hafen und sorgten dafür, dass er sicher nach Tarsus abreisen konnte. Und dann wird Paulus einige Zeit eine Ruhestätte dort in Tarsus finden, dort kann er neue Kräfte schöpfen, dort kann er sich auf die künftigen Dienste vorbereiten, dort kann er auch wahrscheinlich ab und zu mal predigen. Jedenfalls kommt er dort in Tarsus dann zur Ruhe. Und auch wir verabschieden uns jetzt für ein paar Wochen von Paulus. In den nächsten 3 Kapiteln, 10, 11 und 12, da taucht er nicht mehr auf, nur mal kurz am Ende von 11 und mal kurz am Ende von 12. Und dann aber ab Kapitel 13, dann geht es los mit den Missionsreisen. Und wenn wir zu Kapitel 13 gekommen sind, wird uns Paulus dann beschäftigen bis zum Ende der Apostelgeschichte. Also wir werden ihm oft noch begegnen in den nächsten Monaten. Aber jetzt verabschieden wir uns kurz von ihm, weil er sich kurz nach Tarsus verabschiedet. Und er kann das tun, weil die Brüder zuverlässig sind, weil sie aufpassen, weil sie ihn sicher dahin geleiten und dafür sorgen, dass ihr lieber Bruder Paulus nicht umgebracht wird vor der Zeit. Und dann fasst Lukas das alles zusammen in einem dankbaren Fazit, Vers 31. Da sagt er dann, so hatte jetzt die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien. Klar, die Verfolgungswelle durch Paulus war überstanden und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Also sie haben Frieden, sie bauen sich auf, da steht das Wort für Gemeindebau, sie werden stabil, sie leben in der Gottesfurcht und sie wachsen und der Heilige Geist leitet diese Gemeinde. Ein ganz wunderbares Ergebnis. Wir kommen zum Schluss. Was für eine ereignisreiche und bewegende Zeit muss Paulus schon in den ersten Monaten und Jahren als Christ erleben. Und dabei können wir deutlich sehen, auch ein Apostel braucht die Hilfe der Gemeinde. Auch ein Apostel braucht die Brüder und Schwestern. Und wie viel mehr brauchen wir das? Liebe Geschwister, wie viel mehr brauchen wir das? Und darum ist es so wichtig, dass wir von den Brüdern damals lernen, dass wir von ihren Schwächen lernen, wie wir es möglichst nicht machen sollen, und dass wir von ihren Stärken lernen, wie es richtig ist. Und ich wiederhole das nochmal zum Schluss. Es waren zugerüstete Brüder durch Jesus. Er hat sie auf alles vorbereitet. Es waren zögerliche Brüder am Anfang, wie Hananias. Ja, es waren zurückweichende Brüder dabei, die den sowieso schon angeschlagenen Paulus draußen vor der Tür stehen ließen und sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig machten. Auch das kann Christen passieren. Aber es waren dann auch zupackende Brüder. Es waren Barnabas-Leute dabei, Söhne des Trostes und des Zupackens. Und es waren zuverlässige Brüder, die sich um ihren Mann gekümmert haben und die dafür gesorgt haben, dass er wirklich sicher ans Ziel kam. Lasst uns doch solche Brüder sein. Lasst uns doch solche Brüder und Glaubensgeschwister immer mehr werden, dass wir unsere Fürsorge füreinander und unsere Verantwortung füreinander wahrnehmen. Und dann dürfen wir genau so erwarten, dass Gott an unserer Gemeinde wahrmacht, was er damals geschenkt hat zur Zeit des Paulus. So hatte nun die Gemeinde Frieden und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und wuchs und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Das möge unser Herr uns schenken. Und darum wollen wir ihn auch gemeinsam bitten. Der Herr segne euch. Amen.